Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS2 als Podcast.
Schweizer Radio DRS2, willkommen zu Kontext am Mittwoch mit Naturwissenschaft. Am Mikrofon ist Hans-Stefan Rüffenacht. Das Umweltbewusstsein allgemein und die Klimadebatte im Besonderen haben dazu geführt, dass Themen gesellschaftlich anerkannt und wichtig geworden sind, um die man sich auch technisch kümmert. Es sind Themen wie Umweltverschmutzung, Energieeffizienz, Produktion von Treibhausgasen, um nur diese zu nennen. Will man nun aber die Umweltbelastung von Industrie, Verkehr, Gewerbe und Handel reduzieren, muss man wissen, wo und wie man wirkungsvoll ansetzen kann. Und immer mehr Unternehmen wollen wissen, wie ihre Produkte und Tätigkeiten die Umwelt belasten. Ein Hilfsmittel, um zu diesen Erkenntnissen zu kommen, ist die Ökobilanz. Dazu der Experte Rolf Frischknecht.
Die Ökobilanz ist ein Werkzeug zum Quantifizieren der Umweltbelastung von Produkten oder Dienstleistungen, wie beispielsweise einer Tasse heißen Kaffee. Und es werden die Umweltbelastungen von der Rohstoffgewinnung über die Verarbeitung, Herstellung und Nutzung, auch die Entsorgung, quantifiziert. Es geht wirklich von der Wiege eines Produktes, das beim Abbau der Rohstoffe beginnt, bis zur Entsorgung am Ende des Lebensweges eines Produktes.
In diesem Zusammenhang ist auch die Ökobilanz-Datenbank zu sehen. Aufgebaut hat man sie am Eco-Invent-Zentrum. Dieses Zentrum gibt es seit dem Jahre 2000, angesiedelt bei der Eidgenössischen Materialprüfungs- und Forschungsanstalt EMPA in Dübendorf. Im Kontext geht es heute um Ökobilanzen, die Datenbank und neue Entwicklungen, die seit letzten November zur Verfügung stehen. Der Leiter des Eco-Invent-Zentrums war bis Mitte März dieses Jahres Rolf Frischknecht, der eben kurz zu hören war. Der Spezialist für Ökobilanzfragen orientiert sich nun beruflich neu als geschäftsführender Partner eines Umweltberatungsunternehmens. Als Leiter des Eco-Invent-Zentrums hat er in den letzten Jahren die Ökobilanz-Datenbank wesentlich mit aufgebaut und die neuen Entwicklungen erarbeitet. Was versteht er unter einer Ökobilanz-Datenbank?
Ökobilanz-Datenbanken enthalten die Grundbausteine, die es in Ökobilanzen braucht. Es sind Informationen zu Umweltbelastungen von oft benötigten Energieträgern, wie beispielsweise Stromverbrauch von Produktionsanlagen. Man findet Werte über den Rohstoffbedarf. Die Emissionen werden quantifiziert. Es geht um Materialherstellung, um Entsorgungsprozesse wie Kehrichtverbrennungsanlagen und so weiter. Es sind Informationen, über die man die Umweltbelastungen dokumentiert und ablegt in derartigen Datenbanken.
Und weiter sagt Rolf Frischknecht zur Datenbank des Eco-Invent-Zentrums.
Zweck dieser Datenbank ist, dass Beratungsunternehmen, die Ökobilanzen durchführen, zurückgreifen können auf eben die Daten, die oftmals gebraucht werden. Dass nicht jeder, der eine Ökobilanz durchführen muss, quasi alles selber nochmals erfassen muss.
Kunden der Ökobilanz-Datenbank sind also zum einen private Beratungsbüros, die für die Abklärung der Umweltbelastung von Produktionsprozessen und Produkten solche Bilanzen benötigen, um ihre Auftraggeber zu beraten. Die Ökobilanz-Datenbank ist aber auch für bestimmte Bundesbehörden wertvoll. Ein Beispiel.
Auf Seiten des Bundes ist die Treibstoffzollverordnung im Vordergrund derzeit. Die benötigen Ökobilanzinformationen, um die Zollbefreiung von Treibstoffen zu quantifizieren. Es geht dort um die Steuerbefreiung von Kraftstoffen auf Basis nachwachsender Rohstoffe. Und hier geht es darum, zu zeigen, ob diese Biotreibstoffe, wie sie auch genannt werden, eine ökologische Bilanz haben, die besser ist wie diejenige von fossilen Treibstoffen. Zudem müssen sie eine Reduktion bezüglich der Klimawirkung ausweisen können. Und hierzu werden Ökobilanzinformationen des Eco-Invent-Zentrums verwendet.
Die Nutzen der Ökobilanzdaten, die das Eco-Invent-Zentrum anbietet, sind vielfältig und stammen aus verschiedensten Bereichen, wie Rolf Frischknecht bestätigt.
Also die Kunden kommen aus allen Bereichen. Es sind Kleinstunternehmen, die Ökobilanzdaten des Eco-Invent-Zentrums beanspruchen. Es sind multinationale Konzerne, die konzernweit die Daten nutzen an all ihren Standorten. Es sind Bundesämter, es sind aber auch kantonale Behörden oder regionale oder kommunale Behörden, die die Informationen nutzen. Im Weiteren sind auch die Forschungsinstitute ein großer Bereich, in welchem die Eco-Invent-Daten benutzt werden. Dadurch, dass sie sehr transparent angeboten werden, können viele Forscher mit diesem Datenmaterial arbeiten und ihren eigenen Fragestellungen nachgehen und vielleicht auch weitere Entwicklungen vorschlagen. Eine Fragestellung beispielsweise ist die Frage, wie stark hängen Energieverbrauch und Umweltbelastung zusammen? Das heißt, genügt es, den Energieverbrauch von Produkten zu erfassen, um gleichzeitig auch etwas über die Umweltbelastung des Produktes auszusagen? Und hier können die Äquivalentdaten, weil sie ein großes Spektrum von Umweltauswirkungen und Schadstoffemissionen quantifizieren, Antworten geben dazu, inwiefern eben dieser Zusammenhang besteht oder eben auch nicht.
Umweltfragen sind meistens auch mit Fragen nachhaltiger Produktion gekoppelt. Ein typisches Beispiel ist nachhaltige Erzeugung elektrischen Stroms. Auch da ist die Ökobilanz ein sinnvolles Instrument.
Ein Beispiel ist die Zertifizierung von grünem Strom, Nature Made Star, ein Produkt in der Schweiz, wo es darum geht, zu zeigen, dass quasi der Strom aus erneuerbaren Quellen besser ist oder eine ausgezeichnete Qualität hat. Und auch hier werden Äquivalentdaten dazu eingesetzt.
Diese Datenbank erfasst den ganzen umweltrelevanten Lebensweg etwa eines Produktes, was ebenso umfangreiche wie komplexe Abklärungen nötig macht. Drei Beispiele illustrieren die vielfältigen Aspekte.
Zum Beispiel der Zuckerrohranbau in Brasilien, der ja verwendet wird, um Biotreibstoffe herzustellen. Hier geht es um den Dieselbedarf von landwirtschaftlichen Geräten. Es geht um die Emissionen beim Abbrennen der Blätter, bevor man manuell diesen Zuckerrohr erntet. Es geht um Einsatzmengen von Dünger und Pestiziden und den daraus sich ergebenden Emissionen in Boden und Gewässer. Es geht um Landinanspruchnahme und auch Landnutzungsänderungen, die auftreten. Und es kommt selbstverständlich der Transport des Ethanols dann aus Brasilien in die Schweiz dazu, das heißt der Schiffstransport nach Rotterdam und dann den Rhein hoch bis nach Basel und in die Schweiz. Wenn wir an Palmölanbau in Malaysia denken, geht es auch um die CO2-Emissionen durch die Entwaldung, also das Abholzen der Primärwälder. Wenn wir vielleicht eher von technischen Prozessen reden, Laserbearbeitung von Metallen, da geht es um den Strombedarf bei der Bearbeitung. Es geht um den Bedarf von Schutzgas, wie zum Beispiel Stickstoff. Es geht um Emissionen im Betrieb, wie Partikel- oder Ozonemissionen. Es geht um Kühlwasserbedarf, damit die Maschinen nicht überhitzen. Es geht aber auch um die Herstellung der Maschinen und um Informationen wie Betriebsstunden pro Jahr und Auslastung oder quasi Lebensdauer des Gerätes.
Zum ganzen Lebensweg eines Produktes gehört es auch, dass sich nach dem Gebrauch oft Materialien rezyklieren lassen. Auch dabei spielt die Ökobilanz eine Rolle, oder es steht ganz am Ende die Abfallbewirtschaftung.
Die Entsorgung ist ja der letzte Schritt quasi oder die letzte Phase des Lebensweges eines Produktes, in welchem auch Umweltbelastungen entstehen können. Hier haben wir die Prozesse der Kehrichtverbrennung modelliert, der Deponierung von Abfällen, aber auch der Entsorgung von Abwässern, also der Abwasserreinigung, werden hier in der Datenbank mit erfasst. Von Kundenseite haben wir in Großbritannien einen Kunden, der für alle Gemeinden ein Werkzeug zur Verfügung stellt, in welchem sie ihre Abfallpolitik optimieren, auf unter anderem der Basis der Äquivalentdaten.
Die Äquivalentdatenbank ist für Beratungsbüros, Firmen, Behörden, Konsumenten und Umweltorganisationen jeweils ein wirksames Informationsinstrument. Wozu man die Ökobilanzdaten dann einsetzt, das ist dem Nutzer überlassen.
Die Äquivalentdaten verstehen sich eigentlich als neutrale Datengrundlage, Informationsgrundlage, um Entscheide zu erleichtern, zu unterstützen. Sie nehmen den Entscheid nicht ab, aber sie bieten quasi eine objektive Grundlage, um Entscheide vorzubereiten.
Nun, Ökobilanzen zu erstellen, auf welchem Weg auch immer, ist eine aufwendige Angelegenheit, die Kosten verursacht. Dass Firmen das zunehmend tun, heißt, dass es einen erkennbaren Nutzen abwirft. Und dabei spielen verschiedenste Faktoren mit, die von Ökonomie über Politik bis zum Image reichen können. Was bringt es einer Firma, die Ökobilanz von Abläufen und Produkten zu erfassen? Rolf Frischknecht aus seiner 18-jährigen Erfahrung als Spezialist für Ökobilanzen.
Also erstens mal ist das Wissen darum, welche Energie- und Stoffflüsse mit den Produkten eines Betriebes zusammenhängen, wichtig, um Verbesserungen und auch ökonomische Einsparungen realisieren zu können. Es ist auch wichtig, vorausschauend zu wissen, welche Emissionen werden verursacht auf dem Lebensweg meines Produktes, um gegebenenfalls bei einer kommenden internationalen CO2-Steuer gewappnet zu sein und vielleicht auch seine Produktionsformen umstellen zu können. Und ich denke, die Imagefrage ist heute auch sehr wichtig. Ich stelle aber fest, dass diejenigen Unternehmen, die seit mehreren Jahren oder auch schon Jahrzehnten mit Ökobilanzen arbeiten, dass es denen weniger um das Image geht, sondern darum, quasi ihre Produkte wirklich auf eine nachhaltige Weise und langfristig umweltgerecht herzustellen.
Und damit zu einem Beispiel aus der Industriepraxis. Eine der Firmen, die mit Ökobilanzen arbeiten, ist das Unternehmen Geberit in Jona. Die Geberit-Gruppe ist auf dem Gebiet Sanitätstechnik tätig. Auskunft gab mir Roland Höcker. Als Umweltingenieur ETH ist er bei Geberit verantwortlich für den Bereich Umwelt und Nachhaltigkeit.
Für Geberit sind Ökobilanz ein wichtiges Instrument. Einerseits messen wir damit die Umweltleistung unserer Produktionswerke und andererseits benutzen wir Ökobilanzen auch für die Verbesserung und die Durchleuchtung von unseren Produkten.
Ökobilanzen rechnen sich wirtschaftlich, wenn man sie präzise erarbeitet und gezielt umsetzt. Roland Höcker von Geberit.
Was die Werke betrifft, sammeln wir seit rund 1991 Daten im Umweltbereich. Also wir messen Stromverbrauch, wir messen Abfall, Wasserverbrauch etc. und errechnen daraus nachher die Umweltbelastung. Und aktuell haben wir alle Produktionswerke weltweit erfasst. Das sind rund 16 Werke, die wir bilanzieren jährlich, dort unsere Umweltleistung messen. Letztes Jahr war nicht nur wirtschaftlich, sondern auch aus ökologischer Sicht ein sehr erfolgreiches Jahr. Wir hatten bei einem Wachstum von 13,9% die Umweltbelastung um 4,5% reduzieren können. Wir nutzen aber auch die Ökobilanz, um eben auf gewisse Themen zu fokussieren. Also wir sehen beispielsweise, dass unser Energieverbrauch über 90% der Umweltbelastung ausmacht. Und basierend auf dieser Erkenntnis haben wir auch eine CO2-Strategie erarbeitet und für große Werke einen Masterplan Energie. Sie sehen also, dass das für uns von großem Nutzen ist. Es ist ein wichtiges Führungsinstrument, um eben unsere Umweltleistung im Bereich der Produktion laufend zu verbessern.
In jedem Werk der Geberit-Gruppe arbeitet ein Umweltbeauftragter, der die Ökodaten der Produktion erhebt, sammelt und sie an den Hauptsitz in der Schweiz weiterleitet. Dort rechnet man die Daten dann um in sogenannte Umweltbelastungspunkte als Basis für geeignete Maßnahmen. Die Ökobilanz der Produktionsprozesse zu erfassen, ist das eine. Das andere betrifft die Anwendung der Ökobilanz auf einzelne Produkte selbst.
Unser zweiter Anwendungsbereich, auch ein sehr wichtiger, wo es darum geht, mit Hilfe der Ökobilanz unsere Produkte zu durchleuchten, auf Stärken und Schwächen. Es geht darum, dass unsere Produkte besser werden. Themen sind beispielsweise weniger Material zu verwenden, alternative Werkstoffe einzusetzen. Es geht aber auch um Ressourcenschonen in der Nutzungsphase. Das heißt eigentlich, eine grüne Brille aufzusetzen und eben mal aus einer anderen Sicht das Produkt zu analysieren.
Zur Ökobilanzanalyse einzelner Produkte von Geberit ein typisches Beispiel, das uns allen vertraut ist, die Toilette.
Bei Ökobilanzen muss man ja mal eine Annahme treffen. In diesem Fall gehen wir davon aus, es ist eine WC-Spülung mit einer Zweimengenspülung, das heißt kleines Geschäft, großes Geschäft. Es ist ein WC, das für einen Vier-Personen-Haushalt eingesetzt wird und über 25 Jahre in Betrieb ist. Und da stellt sich jetzt die Frage, wenn man eine Ökobilanz macht, wo ist hier die größte Umweltbelastung? Ist es im Bereich der Rohstoffe, vielleicht der Herstellung, in der Nutzung oder Entsorgung? Erstaunlicherweise ist es die Nutzungsphase. Mit rund 90% dominiert die Nutzungsphase massiv das ganze Ergebnis. Nutzungsphase heißt die Zeit, wo diese WC-Spülung tagtäglich benutzt wird.
Die Nutzungsphase der Toilette ist für 90% der Umweltbelastung des ganzen Systems verantwortlich. Zu den Gründen und was es für die Produkteentwicklung bedeutet, Roland Höcker.
Der Grund liegt darin, dass eben Wasser nicht einfach zur Verfügung steht. Wasser ist auch Energie. Wasser muss aufbereitet werden, muss gepumpt werden, gespeichert, transportiert, schlussendlich auch wieder entsorgt werden. Und all diese Schritte sind mit einem Energieverbrauch verbunden. Und deswegen ist die Nutzungsphase so entscheidend. Das hat Geberit schon früh erkannt und die Antwort ist Wasser sparen. Wir haben beispielsweise bei den Spülkästen maßgeblich dazu beigetragen, dass die Spülmenge von rund 14 Liter heute auf 6 und 3 Liter reduziert wurde. Seit 1970 gibt es eine Spülstopplösung, wo man eben auch Wasser sparen kann. Und seit 1996 ist die Zweimengenspülung bei Geberit eingeführt. Wenn man hochrechnet, wie viel Wasser seit 1998 bis 2006 mit der gesamten Spülkastenflotte von Geberit eingespart werden konnte, dann sieht man, das sind rund 4.500 Millionen Kubikmeter Wasser. Das ist eine Riesenmenge, die entspricht ungefähr dem Verbrauch aller deutschen Haushalte in einem Jahr. Und da sehen Sie auch die Bedeutung vom Thema Wassersparen auch im Umweltbereich. Also auch hier können wir einen Beitrag leisten im Bereich Wassersparen.
Welche Kontakte, Zusammenarbeit besteht zwischen der Firma Geberit und dem Eco-Invent-Zentrum, respektive der Ökobilanzdatenbank dort? Bei Geberit befasste man sich übrigens schon in den 1990er Jahren mit Ökobilanzen, bevor es das Zentrum gab.
Wir haben uns immer aktiv an der Methodenentwicklung und eben auch im Bereich der Inventare engagiert. Und da besteht auch der Zusammenhang. Also Geberit ist zurzeit im Eco-Invent-Center im Beirat vertreten, als Industrievertreter. Und wir versuchen eigentlich, hier die Praxis reinzubringen, auch den Praxisbezug sicherzustellen. Unser Interesse ist, dass durch die Daten von hoher Qualität sind und dass auch möglichst viele Leute diese Daten benutzen. Wir sind Ideenlieferant, wir sind quasi auch Lieferant von Bedürfnissen, um eben Eco-Invent-Datenbank weiterzuentwickeln und das aus der Sicht eines Unternehmens, das sehr praxisorientiert arbeitet. Also hier können wir aufzeigen, wo geht der Trend in der Industrie hin, was sind unsere Wünsche, Anforderungen etc., die vielleicht jetzt alleine aus Sicht der Forschung nicht abgedeckt wären.
Ökobilanzen durch eigene Untersuchungen und Messungen im Betrieb zu erstellen, ist aufwendig und kostet. Für manche Fragen gibt es aber die Möglichkeit, vereinfacht vorzugehen.
Wir haben hier einen Weg gefunden, wo wir nebst umfassenden Ökobilanzen, wo wir sehr detailliert in die Tiefe gehen, eben auch vereinfacht unsere Produkte durchleuchten. Mit einem ähnlichen Ansatz, wir gehen auch entlang dem Lebensweg des Produktes, gehen dort punktuell in die Tiefe und nutzen dort dann wiederum Daten von Eco-Invent. Ich mache Ihnen ein Beispiel. Als Produktmanager stehen Sie vor der Frage, wie verpacken Sie das Produkt? Da können Sie das einpacken in Kunststofffolie oder Sie können es auch einpacken in Kartonkiste. Und hier bei dieser Frage können wir dann relativ rasch über die Eco-Invent-Daten aufzeigen, was ist der bessere Weg. Und hier ganz konkret eben auch mit relativ geringem Aufwand kommen wir auf eine gute und hilfreiche Antwort. Die Antwort ist nicht einfach, Kunststoff ist besser als Karton. Die Antwort hängt eben auch davon ab, ob das Produkt genügend geschützt ist. Von dem her müssen eben nebst ökologischen Aspekten auch andere Aspekte berücksichtigt werden. Zum Beispiel, dass das Produkt unbeschädigt beim Kunden ankommt.
Soweit Roland Höcker von der Firma Geberit. Und nun zurück zu Rolf Frischknecht und der Ökobilanzdatenbank des Eco-Invent-Zentrums. Woher stammen die Daten?
Diese Informationen stammen einerseits aus Umweltberichten von Unternehmen. Hier hat sich die Situation deutlich verbessert gegenüber vor 10 Jahren. Andererseits verwenden wir offizielle Statistiken, wie beispielsweise die Elektrizitätsstatistiken Europas und der Schweiz oder auch die Treibhausgasinventarberichte der Länder, die im Kyoto-Protokoll mitmachen. Wir verwenden Fragebogen, wie beispielsweise zur Metallentfettung, dass wir hier einzelne Unternehmen anschreiben, um umweltrelevante Informationen abzufragen. Teilweise haben wir vor Ort Untersuchungen gemacht, wie beispielsweise im Fall Zuckerrohr in Brasilien, wo Leute dort vor Ort die Informationen zusammengetragen haben. Internetrecherchen sind sehr wichtig geworden in den letzten Jahren, sowie auch das Verwenden von weitergehender Literatur, auch wissenschaftlichen Publikationen.
Die Datenbank, um ihren Zweck erfüllen zu können, muss natürlich Daten enthalten, die von hoher Qualität, das heißt, die richtig sind. Und bisweilen kommen da auch Zweifel auf bei den Fachleuten der Datenbank.
Also einerseits gibt es selbst in statistischen offiziellen Publikationen die Situation, dass man sagen muss, nein, hier muss offensichtlich ein Fehler vorliegen. Wir verwenden selbstverständlich Plausibilitätschecks, um zu sehen, ob die Informationen auch so richtig sind. Auch bei den Unternehmen gibt es oftmals Rückfragen, weil die Daten so nicht plausibel erscheinen. Grundsätzlich hinterfragen können wir oder wollen wir auch die Informationen der Unternehmen nicht, weil die entweder die Informationen so liefern, wie sie nach bestem Wissen es können, oder sonst sagen sie nichts dazu.
Damit die Ökobilanzdatenbank sich effizient nutzen lässt, müssen die Daten nicht nur fachlich präzise sein, man muss sie auch aufbereiten und die Datensätze verknüpfen.
Bevor sie in die Datenbank reinkommen, werden diese Daten aus verschiedensten Quellen zusammengeführt. Danach werden sie in die Datenbank eingespiesen und verknüpft mit anderen Datensätzen. Das erfolgt in der Datenbank. Das heißt, wenn ich einen Benzindatensatz erstelle, dann ist der verknüpft mit der Raffinerie, die quasi das Benzin herstellt. Die Raffinerie ist weiterhin verknüpft mit dem Rohöl, das der Tanker oder die Pipeline zur Raffinerie bringt. Die Pipeline ist verknüpft mit dem Ort, wo das Rohöl abgebaut wird. So entstehen ganze Netzwerke von Prozessen, die aufeinander angewiesen sind.
Man hat nun die Datensätze auch aktualisiert und erweitert. Und seit November letzten Jahres gibt es diese neue Version des Datenbestandes.
Also die Datenbank wurde erweitert einerseits um Treibstoffe und Fasern auf der Basis erneuerbarer Rohstoffe, also die Bioschiene. Es wurden Datensätze zu Elektronik, Computer und Drucker, Herstellung und Betrieb erfasst. Lösungsmittel, die eben in der Elektronikherstellung dann verwendet werden, wurden erfasst. Auch Edelmetalle wie Gold und Silber und andere seltene Metalle im Bereich Elektronik wurden erfasst. Die Metallbearbeitung und Druckluftbereitstellung für Unternehmen wichtige Prozesse wurden erfasst. Energiebereitstellung und landwirtschaftliche Produkte in den USA wurde neu ergänzt. Das heißt, wir sind über den europäischen Raum in diesem Bereich auch vorgestoßen. Neue Heizungssysteme, unkonventionelle Heizungssysteme wie Stirling-Motoren oder Mikroturbinen wurden neu erfasst. Lüftungssysteme, wie sie in Minergie-Gebäuden eingesetzt werden, wurden neu auch dazu genommen.
Am Eco-Invent-Zentrum sind von Anfang an verschiedene Institutionen beteiligt. Rolf Frischknecht, Mann der ersten Stunde dazu.
Also das Eco-Invent-Zentrum ist eine gemeinsame Initiative des ETH-Bereichs und Schweizerischer Bundesämter. Als aktive Institute sind die ETH Zürich, die ETH Lausanne beteiligt, im Weiteren das Paul-Scherrer-Institut in Villigen, die EMPA in St. Gallen und Dübendorf und die Agroscop Reckenholz-Tennikon ART, die im Landwirtschaftsbereich Forschungen durchführt. Es ist sehr interdisziplinär und jedes Institut bringt seine Bereiche mit, in denen sie stark sind, wie das Paul-Scherrer-Institut im Energiebereich oder auch das ART, das eben im Bereich Landwirtschaft Ökobilanzen durchführt.
Warum gründete man im Jahre 2000 das Eco-Invent-Zentrum mit der Datenbank?
Es gab in der Schweiz an mehreren Stellen Ökobilanz-Datenbanken, einerseits im Gebäudebereich, im Energiebereich an der ETH Zürich und dem Paul-Scherrer-Institut und so weiter, die aufwendig waren im Unterhalt. Das heißt, jedes Institut musste sich dann um alle Prozesse kümmern und die Datenbanken aktuell halten. Man hat sich dann darauf geeinigt, diese Datenbanken zusammenzuführen, weil man gesehen hat, dass die Kompetenzen auch an verschiedenen Orten unterschiedlich sind und man mit einem Zusammengehen die Synergien am besten nutzen konnte. Weiterer Grund für die Bundesämter, dass sie nicht wollten, dass wenn sie unterschiedliche Ansprechpartner anfragen nach den Ergebnissen einer Ökobilanz, dass sie dann unterschiedliche Antworten erhalten. Das heißt, hier kam ein starkes Interesse der Bundesämter, dass hier eine Harmonisierung und Konsolidierung der Ökobilanzdaten stattfinden soll.
Verschiedene Bundesämter haben mit einer Anschubfinanzierung den Start des Zentrums und seiner Datenbank ermöglicht. Zum Beispiel das Bundesamt für Umwelt, das für Energie, für Landwirtschaft, um nur die zu nennen.
Andererseits haben auch die beteiligten Institute Eigenmittel eingespeist, um die Datenbank, das Datenbanksystem, die Software entwickeln zu lassen. Im jetzigen Zeitpunkt wird das Budget zusammengesetzt einerseits aus den Einnahmen der Lizenzen, also es werden Lizenzgebühren verlangt zur Nutzung der Datenbank. Andererseits sind weiterhin Bundesämter interessiert an gewissen Fragestellungen und finanzieren einzelne Projekte, einzelne Bereiche zur Erweiterung oder Aktualisierung der Eco-Invent-Datenbank.
Für seine rund 4000 Datensätze hat das Eco-Invent-Zentrum heute in über 40 Ländern gut 1200 Kunden aus Industrie, Gewerbe, Forschung, Organisationen und Behörden. Dass die Eco-Invent-Datenbank auch international Pioniercharakter hat, einen großen Stellenwert hat, zeigt sich am Interesse verschiedener Länder.
Das Eco-Invent-Zentrum hat in den letzten Jahren Zusammenarbeiten aufgebaut mit zum Beispiel südamerikanischen Ländern. In Brasilien gab es ein Projekt zusammen mit dem SECO, um eine nationale Ökobilanz-Datenbank aufzubauen. Es gibt in Japan beispielsweise eine japanische Version der Eco-Invent-Datenbank, die wurde ins Japanische übersetzt und dort vertrieben. Mit Japan bestehen auch Zusammenarbeiten einzelner Institute des Eco-Invent-Zentrums mit dortigen Forschungsinstituten, die gemeinsame Fragestellungen bearbeiten. Und mit China ist eine Zusammenarbeit mit einer führenden Universität in Vorbereitung. In USA und Kanada werden Gespräche geführt über eine engere Zusammenarbeit, ebenfalls um eine nordamerikanische Datenbank zu erstellen.
Leider ist die Zusammenarbeit mit der EU schwierig. Derzeit baut man in der EU zwar eine Ökobilanzdatenbank auf, sehr ähnlich der schweizerischen. Allerdings wird die Schweiz mit ihren Erfahrungen dabei nicht berücksichtigt, da sie kein EU-Mitglied ist. Eine Ausnahme ist übrigens Holland, wo man eine ähnliche Philosophie wie die Schweiz verfolgt. Apropos Philosophie der Datenbankkonzepte, darin unterscheiden sich die Schweiz und die EU beträchtlich und in zentralen Belangen.
Die Schweiz mit einer sehr offenen Informationspolitik, die Daten werden transparent dargestellt, währenddessen in der EU eher verdichtete Daten bereitgestellt werden, die es einem Nutzer nicht mehr erlaubt, nachzuverfolgen, wie die Daten zustande gekommen sind. Aus unserer Sicht und auch aus Sicht der Bundesämter ist es zentral, dass die Daten transparent dargestellt werden und es nachvollziehbar wird für Dritte, wie die Daten und wie die Ergebnisse zustande kommen.
Ökobilanzen und entsprechende Datenbanken haben eine große Zukunft, sagt Rolf Frischknecht.
Im Moment beobachten wir einen sehr starken Trend dazu, dass eben lebenswegbezogene Informationen eines Produktes benötigt werden von sehr vielen Unternehmen, auch von Behörden verlangt werden, wachsender Markt an solchen Informationen. Ich denke, man muss aufpassen, dass das nicht dann auf einmal wieder zusammenbricht, weil das Thema Umwelt wieder in den Hintergrund rücken könnte. Ich denke aber, dass generell aufgrund der Umweltsituation, die wir heute haben und die wir auch in Zukunft haben werden, dass derartige Informationen ständig wichtiger werden.
Soweit Rolf Frischknecht, bis Mitte März dieses Jahres Leiter des Eco-Invent-Zentrums und der Datenbank an der EMPA in Dübendorf. Sein Nachfolger ist nun Bo Weidemann. Er stammt aus Dänemark und ist vom Studium her Agraringenieur. Wo sieht er Schwerpunkte seiner künftigen Arbeit?
Das ist wichtig, die ganze Datenbank zu konsolidieren und weiterführen, die Tradition von hoher Qualität und Relevanz von den Daten. Ich muss immer zurückkommen an die Motto von EcoInvent, der Vertrauen in Transparenz. Aber es gibt auch viele Herausforderungen im Sinne für die Braucher, dass Zugang von Daten erleichtert wird. Ich glaube, dass es sollte möglich sein, andere Wege, um die Datenbank zu finanzieren, finden, so dass man nicht Lizenz nötig haben. Wir müssen alternative Finanzierungswege untersuchen, um die Daten ganz frei zugänglich zu machen.
Neue Finanzierungswege könnten etwa sein, dass man zum Beispiel ein allgemeines Bezahlsystem einführt, wie das im Internet ja verbreitet und üblich ist. Eine neue Herausforderung sieht Bo Weidemann auch in einem Kundeninteresse, das heißt, das Datenangebot des Eco-Invent-Zentrums in eine zusätzliche, neue Richtung auszubauen.
Es gibt Kunden, die gefragt hat, ob es möglich ist, die Daten in selbe Qualität von den Umweltdaten auch für soziale und ökonomische Aspekte zu haben, um in Datenbasen einzuführen. Und ich glaube, das ist wirklich ein neues Interesse. Ich finde es sinnvoll, um diese Möglichkeiten zu untersuchen.
Das war ein Podcast von Schweizer Radio DRS2. Weitere Ausgaben dieser Sendung sowie andere Sendungen können Sie auf unserer Website drs2.ch nochmals hören oder diese und andere Sendungen bequem als Podcast abonnieren. Wie das geht, erfahren Sie ebenfalls auf drs2.ch unter der Rubrik Podcasts.